Wir haben über Säkularismus gesprochen. Die Indische Union ist ein Staatsgebilde verschiedenster Sprachen mit deutlicher Mehrheit eines des hinduistischen Bevölkerungsmehrheit, was die Religion betrifft, aber auch mit sehr großen Minderheiten in jeder Hinsicht. Und die Frage ist bei solchen Staatswesen, auch wenn sie sozusagen die Religion und Öffentlichkeit oder Religion und Staat der Form nach strikt trennen, wie geht das eigentlich in der Praxis? Also die Frage ist ja nicht nur im Bildungsbereich, sondern sehr eklatant überall auf der Welt, wo es ähnliche Verhältnisse gibt, im Rechtswesen. Ja. Im Zivilrecht, im Strafrecht, ich weiß es nicht. Sie sagten, es gibt eine große islamische Bevölkerung in Indien und in manchen Gegenden ist das sogar die Mehrheit oder auch in Großstädten manchmal bis zu 50%. Also wie ist es im Rechtswesen?
Ja, im Rechtswesen, das ist ein Punkt, der immer wieder für Probleme sorgt. Also die Muslims haben den sogenannten Muslim Civil Code. Es gibt wie in Europa ein allgemeines bürgerliches Recht, das für alle Inder gültig ist. Aber die Moslems dürfen nach ihrem eigenen Civil Code bestimmte Sachen regeln. Nehmen wir zum Beispiel die Frage der Scheidung. Das ist ein wichtiger Punkt. Es gab einen sehr berühmten Fall vor etwa 10 Jahren, dass eine muslimische Frau hat eine Scheidungsklage, ist von ihrem Mann, wie soll ich sagen, also es gab eine Scheidung, also nach dem muslimischen Recht, also der Mann hat sie gewissermaßen dann verstoßen und sie hat geklagt, weil sie finanzielle Unterstützung brauchte und das oberste Gericht hat ihr Recht gegeben. Aber der indische Staat hat dieses Gerichtsurteil dann gewissermaßen außer Kraft gesetzt, indem es ein neues Gesetz erlassen hat. Und der Fall wurde nach dem muslimischen Civil Code geregelt. Das hat zu großen Problemen geführt. Die aufgeklärten Muslims, die wir in Indien als Secular Muslims bezeichnen, waren empört, weil es um die Frauenrechte ging. Hier war eine Frau, die eindeutig diskriminiert wurde. Aber auch alle, die der Meinung sind, dass ein Staat mit einem einheitlichen Civil Code regiert werden sollte, waren auch dagegen. Also das ist ein Punkt, wo es eine Spannung gibt. Aber faktisch ist es so, dass der Säkularismus in Indien diese Konzession macht, dass es zwar einen allgemeinen Civil Code hat für alle Inder, aber die Moslems können unter Umständen von ihrem eigenen Civil Code sich
und zwar in ein und derselben Stadt.
In ein und derselben Stadt, unter Umständen auch in einem und derselben Dorf. Ja, unter Umständen, ja. Das ist für die soziale Spannung in Indien natürlich nicht nur ein religiöses Problem, sondern ein Problem zwischen den progressiven Schichten der islamischen Bevölkerung und den, wenn ich so sagen darf, den rückständigen Schichten der islamischen Bevölkerung oder den orthodoxen Schichten der islamischen Bevölkerung. Das Wort orthodox ist besser als rückständig natürlich. Also viele progressive Moslems, die in Indien sich als secular Muslims bezeichnen, wollen eine Modernisierung des Islams und insofern Frauenrechte zum Beispiel ist ein wichtiger Punkt, aber auch verschiedene Bereiche sich befreien von der Orthodoxie befreien und gleichzeitig gibt es die Orthodoxie, die ihre Macht oder ihren Einfluss dann aufrechterhalten will, indem sie die älteren Civil Codes der Moslems aufrechterhalten will. Also diese Spannung gibt es permanent. So, das nehmen wir an, dass zum Beispiel ein junger Moslem heiratet, was zwar nicht sehr häufig vorkommt, aber immerhin vorkommen kann, jemand aus der Hindu-Religion, dann müssen sie von einem bürgerlichen Civil Gericht, Standesamt wie bei Ihnen gehen. Wenn beide Familien aufgeklärt sind, kann es unter Umständen sein, dass sie vielleicht irgendeine Art religiöse Zeremonie auch haben, aber ihre rechtliche Stellung ist durch die standesamtliche Heirat gekennzeichnet. Das gibt es überhaupt in Indien in allen Bereichen, wo es zwischen sogenannten Inter-Community Marriages kommt, also eine Heirat zwischen Mitgliedern verschiedener Religionen oder unter Umständen manchmal innerhalb des Hinduismus auch, wenn es zwischen verschiedenen Kasten unter Umständen kommt, muss man, also ist die Absicherung des legalen Familienstands gegeben durch diese Civil Code, allgemeine
Bürger. Ist das noch so, dass es vom Recht her, nicht nur vielleicht aus der Tradition, dass eine Heirat zwischen einem Angehörigen einer höherrangigen Kaste im Hinduismus, sagen wir einem Brahmanen, mit einer Frau aus einer niedrigeren Kaste, man als Mischew?
Naja, Mischew wäre nicht korrekt. Mischew wäre nicht eine korrekte Bezeichnung, aber auf jeden Fall ist das eine Ehe, die nicht den endogamen Regeln des Kastensystems entspricht. Insofern ist es ein Übertritt. Auf jeden Fall.
Aber ich dachte, das Kastensystem sei verboten vom säkularen Staat.
Der säkulare Staat, das heißt, verboten ist die Unberührbarkeit, also dass man die Unberührbarkeit praktiziert. Aber das Kastensystem als Struktur ist natürlich nicht angetastet worden. Es wird erodiert durch normale Entwicklungen in der Gesellschaft oder seine Bedeutung nimmt ab, besonders in urbanen Bereichen. Aber das Problem der Heirat ist merkwürdigerweise relativ als Struktur etwas konstant geblieben, sodass man in der Mehrzahl doch innerhalb der Subcaste, also des unteren Bereiches, der größeren Kaste und so weiter, mehr oder weniger bleibt. Besonders auf dem Dorf auf jeden Fall. Aber es bricht auf in den Großstädten, zumindest gibt es Universitäten und so weiter, also wo junge Leute zusammenkommen. Also ich selber in meiner Universität gibt es eine sehr große Anzahl von Ehen, die nicht normal indisch verlaufen sind.
Ja, also, aber Sie wissen das auch. Man weiß das.
Man weiß es auch.
Also es ist nicht selbstverständlich.
Nein, es ist nicht selbstverständlich. Manchmal kann es zu Spannungen kommen. Also zum Beispiel, ich habe selber erlebt, also die Eltern einer Studentin waren verärgert und haben dann, es kam also zu ziemlichen großen Szenen, die auch unter Umständen bedrohlicher Art sind für die jungen Leute. Also ich kenne auch Kollegen, die ihre Stadt verlassen mussten und ein neues Leben beginnen mussten in einer anderen Stadt und so weiter, weil die Familien das nicht akzeptiert haben, dass es zum Beispiel einen Übertritt gibt zwischen den Kasten oder das, was noch natürlich empörend ist für diese Leute, dass ein Hindu ein Moslem heiratet oder ein Christ ein Hindu heiratet und so weiter. Ja. Also diese Sachen. Aber wie gesagt, also in Großstädten wie Delhi und Bombay und so weiter, und innerhalb der Universität im industriellen Bereich, Managers, Werbeindustrial, also Radio, Medien und so weiter, gibt es genug Journalisten und so weiter, gibt es genug Leute, die dann solche Ehen führen, die nicht nach den orthodoxen Regeln laufen.
Ich würde noch gern, bevor wir wieder etwas Musik hören, kurz eine Frage stellen, die Ihren großen Landsmann Rabindranath Tagore betrifft, der war ja der erste Nobelpreisträger für Literatur, der nicht aus Europa kam, vor dem Ersten Weltkrieg bereits, oder um die Zeit des Ersten Weltkriegs. Und Rabindranath Tagore hat ja auch sich als politischer Schriftsteller oder als Autor politischer, theoretischer Werke einen Namen gemacht. Und in einer seiner Schriften über Nationalismus sagt er, dass das Kastenwesen Indiens ein gewisses Problem gelöst hat, nämlich das Problem des Bestehenlassens von Differenzen zwischen den Menschen. Es hat das aber auf eine Weise gelöst, dass man etwas ganz Wesentliches übersehen hat. Er war auch ein Kritiker des traditionellen Kastenwesens, nämlich die Wandelbarkeit des Menschen, die Übergangsfähigkeit. Nur es hat dieses Problem gelöst, sagt er, mit dem Bestehenlassen von Differenzen und hat damit eine Art von Toleranz innerhalb der Gesellschaft bei der Einhaltung strenger Abgrenzungen doch über lange Zeit bewerkstelligt. Wie sehen Sie das?
Ja, ich muss sagen, also der Punkt ist wichtig, also das war Tagores berühmte Rede, wir haben sie mal diskutiert. Toleranz in Indien, also zum Beispiel innerhalb des hinduistischen Kastensystems, bedeutet nicht die aktive Toleranz, die Sie aus dem Christentum kennen, sondern Toleranz in dem hinduistischen System bedeutet die Nichtbeachtung von jemandem. Das heißt, leben lassen, ohne dass man sich dafür interessiert, was der andere macht.
Sie sagten selbst einmal bei einer Konferenz, Indien sei ein unhermeneutisches Land.
Ja, und das, glaube ich, stimmt.
Man will gar nicht verstehen.
Das Verstehen ist nicht so. In Indien ist Toleranz, artikuliert sich auf einer nicht-hermeneutischen Art und Weise. Man will nicht unbedingt etwas verstehen, man will es aber gelten lassen. Es soll das Agora-Prinzip herrschen. Alles, was auf den Marktplatz kommt, hat Gleichberechtigung zu existieren, ohne dass man sich dafür interessiert, was das ist. Und Tagore hat sicherlich, was Tagore meinte, war, dass theoretisch das Kastensystem sicherlich Differenzen ordnet und sie dann insofern funktionieren lässt, vorausgesetzt, dass man zwei Sachen nicht hat. Und das ist, dass man nicht eine Hierarchisierung hat, dass es Wichtigere gibt und Unwichtigere gibt und eine Skala hat mit auch Machtverhältnissen. Also das dürfte man nicht haben. Und zweitens müsste es eine Wandelbarkeit geben, wie Sie das sagten, so dass es möglich wäre, aus einer bestimmten Gruppe in eine andere zu migrieren oder umgekehrt. Mhm. Also wenn es ein absolutes demokratisches System der Zünfte wäre, gewissermaßen, die dann durchlässig wären unter bestimmten Umständen, die aber auch kein Machtsystem wären, dann wäre es ein plausibleres System, um Differenzen zu managen in einer
Gesellschaft. Nur wäre das dann nicht mehr das
Das wäre nicht das Kastensystem, denn das Kastensystem ist hierarchisch, machtorientiert und nicht durchlässig.
Was uns dann zum Thema der Identität wieder bringt. Und bevor wir uns dem zuwenden, hören wir uns das schöne Lied von Hakan Gürses an seine Heimatstadt Istanbul an.
Ja, das ist ein schönes Lied.
Yapraklı günlerde kahkaha martıları kollarım denizlerde saçlarını tarardım çocuklara sorun benim sonsuz gülümsememi Beni bilir İstanbul Köprüsüne bir sorun İşte eskidi artık gün Yorgunluk koktuk işte Bir deptebe Bu şehir surlarından sevgisiz hiç girilmez. Bir gün var elimde Sellerden arta kalmış Şiirlere sorun beni Tek renkli resmimi Beni bilir İstanbul Yağmuruna bir sorun. saçlarımız sarardı işte. Ölüm geldi evlere tez. İki bayram arası hiç ölünmez.
Herr Batti, die Frage nach der Identität stellt sich ja in jeder Gesellschaft etwas anders, nach dem eigenen, was einen unterscheidet von anderen. Aber in Indien, das ist halt sehr auffallend, in den letzten 2 Jahrzehnten ungefähr, gewinnt offenbar eine Art von Fundamentalismus und wie man manchmal sagt, ohne Fundamente, weil es sozusagen diese Bücher nicht gibt in diesem Sinn, ein Fundamentalismus oder eine Art Hindu-Nationalismus von großer Bedeutung geworden. Ja. Was hat das mit dem Identitätsverstehen zu tun oder mit der Kultur?
Nun, also der Fundamentalismus oder die rechtsgerichtete hinduistische Partei entfacht so etwas wie eine Leitkulturdiskussion in Indien. Also ihr prägender Begriff Hindutva bedeutet so etwas wie Hindutum,
ja,
und so etwa wie Deutschtum und so etwa. Nicht? Und jeder, der in Indien lebt oder parallel dazu redet, in Deutschland leben würde, also muss sich diesem Tum unterordnen, ja, diesem Hindutum unterordnen. Und mit anderen Worten, Indien ist ein Staat der Hindus mit einer allumfassenden Kultur, die man Hindutva nennt, Hindutum, ja, nennt, und alle anderen Moslems, Christen, Sikhs und so weiter müssen sich diesem kulturellen übergeordneten Begriff gewissermaßen sich anpassen.
Was heißt das?
Das heißt, sie dürfen weiterhin Moslems und so weiter bleiben, ja, aber sind Teil der Hindu-Kultur, und wenn sie das nicht tun, müssen sie sich entweder als Bürger zweiter Klasse auffassen oder das Land verlassen. Also es gibt auch Aussagen oft darüber. Das heißt, sie müssen sich erst zu ihrem Hindutum bekennen und dann ihre Religion kommt danach. Das heißt, etwa wie wenn ich sagen würde, ich muss mich als erstes zu einem Deutschtum bekennen und erst danach bin ich ein Moslem, der in Deutschland lebt oder etwas anderes und so weiter. Also die Religion des Hinduismus wird zu einem übergeordneten Kulturbegriff, der geografisch definiert wird, und diese geografische Einheit ist dann die projizierte Identität von allen Indern, unabhängig von jeder Konfession.
Na, wirklich unabhängig? Also, wie geht das konkret? Wie macht das ein Moslem und ein Christ?
Der kann es nicht an sich nicht machen, aber kann er nicht machen.
Was müsste er tun?
Er müsste sagen, also er ist zunächst ein Hindu, ja, er ist zunächst jemand, der zum Hindutva sich bekennt, und dann hat er nun seine andere Religion.
Ja, reicht das, wenn er nur, nein, einfach sagt, ich bekenne mich zu Hindutva? Und
ja, es würde reichen, dass er akzeptiert, dass es wichtiger ist, zunächst ein Inder in diesem Sinne zu sein, und seine Religion kommt dann später. Es ist eine Konfession von einer Form von rechtsgerichteten Chauvinismus mit einer Leitkultur als Kulturtheorie und getragen von einem Substrat vom Hinduismus.
Eben, dieses Substrat interessiert mich. Wie macht man das? Also was sollte der Moslem oder der Parse oder der Christ tun?
Schlicht müsste einfach die Majorität akzeptieren als die leitkulturgebende Majorität und sich einfach begreifen als jemand, der zu einer Minderheit gehört. Das war doch das schockierende Statement von dem indischen Premierminister in diesen Unruhen, die es jetzt gab, dass er auf einer Konklave seiner eigenen Partei gehabt hat und im Grunde genommen hat gesagt, dass die Moslems müssen lernen, dankbar zu sein, dass die Hindus tolerant sind ihnen gegenüber. Also das war ein schockierender. Das heißt, im Grunde genommen, alle, die nicht Hindu sind in Indien, müssen irgendwie begreifen, dass sie dort gewissermaßen toleriert werden. Und dankbar dafür sein sollten, dass sie toleriert werden, dass man denen nichts antut. Das heißt, ihre Sicherheit hängt vom Wohlwollen der Hindu-Majorität ab. Und das müssen sie akzeptieren.
Und sie müssen das bejahen. Die Toleranz könnte man auch widerrufen.
Ja,
nicht?
Ja, eben, genau. Und das kann man widerrufen. Und dann hat man diese sogenannten religiösen Riots, wie man das nennt. Das sind die Straßenschlachten,
wo
sehr viele Menschen gestorben
sind. Gibt es denn eigentlich im gesellschaftlichen Leben oder vielleicht sogar im Rechtswesen deutliche Veränderungen in diesen letzten Jahrzehnten? Also von Indien war früher etwa bekannt, dass da es die Institution der Witwenverbrennung gibt oder auch die Sache mit der Mitgift ist eher bekannt, dass das zu Ungerechtigkeiten geführt hat. Gibt es einen Revival auch solcher Traditionen?
Dies kommt immer wieder vor. Zum Beispiel, wenn diese Witwenverbrennung, Situation, wo etwas vorgekommen ist, dann wurde das natürlich, weil es verboten ist, dann hat der Staat interveniert und so weiter. Aber interessanterweise, sehen Sie, Ihre Frage, die verbinde ich mit Ihrer letzten Frage. Natürlich gibt es orthodoxe Hindu-Kräfte, die sagen, also die Witwenverbrennung ist ein kulturelles Merkmal und niemand soll sich einmischen. Eine Ansicht, die interessanterweise auch von manchen westlichen Indologen geteilt wird, die auch diesen Relativismus praktizieren. Und das bringt noch den Gedanken, in mancher Art und Weise ist die heutige fundamentalistische Richtung des Hinduismus erstaunlicherweise etwas, was sehr westlich geprägt ist. Also das muss man sich vorstellen. Etwas, was glaubt, authentisch indisch zu sein, ist im Grunde genommen sehr stark zu parallelisieren mit der Art und Weise, wie westliche Indologen sich eine Religion vorstellen. Es gibt auch dieses etwas missverständliches, aber schlagwortartiges Begriff, dass im Grunde genommen, was der Hinduismus macht, ist, textualisiert die Religion, die im Grunde genommen eine Volkspraxis war. Das heißt, die Hindus versuchen, eine derart kompakte Religion zu werden, wie etwa Christentum oder Islam oder Judaismus ist. Deswegen fällt auch manchmal der Begriff, der nicht zu missverstehen werden sollte, Semitisierung der Religion. Das heißt, man will ein Buch haben, eine kirchliche Instanz haben, einen Kodex haben und so weiter. Und das war im Hinduismus nicht der
Fall.
Der Hinduismus war im Grunde genommen nicht genau zu definieren. Es gab keinen Urtext, es gibt keine einzige Autorität, sondern es ist eine Form von Praxis, die über die Landschaft verteilt in verschiedene Formen sich ausdrückt. Es gibt keinen Hinduismus im Singular. Es gibt nur Hinduismen, müsste man sagen. Und dieser jetzige Hinduismus will das alles kodifizieren, will aus einer wunderbaren Diversität eine Monochromie herstellen. Und diese Monochromie ist fad, aber die ist auch gefährlich.
Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen und eine Frage möchte ich doch noch stellen, nämlich die nach der Identität in Bezug auf die Außenwelt. Indien steht im Globalisierungsprozess. Indien ist ein riesiges Land, geografisch in Asien gelegen. Wie ist das Verhältnis zu den anderen Regionen Asiens? Denn nur in Indien, oder täusche ich mich da, gibt es eine derart große Bevölkerungsmehrheit hinduistischer Art. Also das ist eigentlich auch auf die Union beschränkt. Es gibt kein anderes so hinduistisches Land. Vielleicht ist Nepal.
Ja, Nepal ist ein Nepal. Land und es gibt kleine Hindu-Minderheiten in Südasien, Südostasien und so.
Das gibt es. Aber schon. Wie ist das Verhältnis zum Rest von Asien?
Naja, das ist widersprüchlich. Ich erwähnte den Buddhismus, der ist aus Indien hervorgegangen, das wäre eine Verbindung zu China und Japan und auch Ceylon und so weiter, Sri Lanka zum Beispiel auch. Aber Indien ist, wenn man Asien als gesamtes Asien nimmt, im Unterschied zu China und Japan, die nicht auf einer nennenswerten Art und Weise kolonialisiert wurden, ein kolonialisiertes Land gewesen. Sodass Indien eine sehr starke westliche Bindung historisch eingegangen ist, die man in China und Japan nicht in der Art und Weise hatte. Sodass Indien sehr oft so etwas wie eine Brücke zwischen dem Asien von China und Japan und dem Europa von Westeuropa manchmal bildet und oder man kann es so sehen, dass es diese Brücke bildet. Was manchmal dazu führt, dass man zum Beispiel in bestimmten Gremien, bestimmten Bereichen und so weiter Indien nur eine Anwärterschaft haben kann, zum Beispiel in ganzen südasiatischen Kooperationsregionen von Wirtschaft und so weiter. Indien wird als Beobachter zugelassen und so weiter. Indiens Einheit ist dann nicht Teil von der südostasiatischen Einheit, wird auf jeden Fall nicht so wahrgenommen, wird Beobachter oder so etwas. Es gibt also immer wieder diese Probleme, Indien einzuordnen in diese. Und das hängt mit meiner Auffassung auch von diesem Verflechtungsprozess. Indien ist entstanden aus dieser asiatisch-europäischen Beziehung, Kolonialismus gehört dazu, etwas, was dann Ostasien nicht in der Art und Weise auf jeden Fall erlebt hat. Aber das kommt im Zuge der Globalisierung, glaube ich, ändert sich das allmählich. Das ist
möglich. Also, ja, die allerletzte Frage, bevor wir dann mit Musik enden, die allerletzte Frage. Was tut die Germanistik in Indien?
Naja, die Germanistik ist ein relativ kleines Fach, vielleicht vergleichbar mit der Sinologie in Wien, so etwas. Also, aber es begreift sich in erster Linie als German Studies, also nicht nur als Literaturwissenschaft, sondern auch als Kulturwissenschaft, als sozialgeschichtlich orientiertes Fach, das alle deutschsprachigen Länder berücksichtigen sollte. Sie gibt es an sehr vielen Universitäten, aber an meiner Universität mit einem gewissen Schwerpunkt, weil man dort sowohl ein Magister wie auch ein PhD machen kann in diesem Fach, wo man dann eventuell Literatur studieren kann, Übersetzungswissenschaft studieren kann, Kulturwissenschaft, Landeskunde etwa studieren kann und in all diesen Bereichen auch dann eventuell ein Diplom erwerben kann und dann vielleicht auch forschen kann, wenn man das will.
Also könnten jetzt unsere Zuhörer, soweit sie Germanistik studieren und Österreicher sind, auch einmal ein Semester in Delhi machen?
Ja, selbstverständlich. Und wir haben Besuch dieser Art häufig, meistens aber auf einer höheren Ebene, das heißt mit einem Magister oder so etwas Ähnliches, die dann für eine, nicht sehr viele natürlich, nicht, ne? Aber diejenigen, die sich für Germanistik interessieren und in Indien das machen wollen, wobei natürlich es selbstverständlich ist, dass ich annehmen würde, die kommen, weil sie die Verbindung zwischen der deutschen, deutschsprachigen Literatur und Indien, also diese sehr interessanten Bezüge, die es seit dem 19. Jahrhundert gegeben hat, weil sie sich dafür interessieren, die würden dort also gut aufgehoben.
Ja. Herzlichen Dank, Herr Professor Bhatti, für Danke dieses auch. Gespräch. Wiederhören.
Σκόρπισαν τα παιδιά της σε όλη την Μεσογείο, διωγμένα μακριά της. Κι ο Οδυσσέας ξεκίνησε να πάει στην κυρά του της νικής πρωτομαστοράς, φαντάσου τη χαρά του. Μα ο κόσμος που το ζήλεψε τον πρώτο της παρέας, μετά από χρόνια έμαθε τι έγινε ο Οδυσσέας. Τη μοναξιά πως έκανε κουμπάρο στη χαρά του, παντρεύτηκε την ξενιτιά και χάσε τα μυαλά του. κι αν είναι μόνο ξενιτιά, να πας σε άλλο τόπο, τότε το τραγουδάκι αυτό δεν θα αξίζει τον κόπο. Κι αν είναι να αλλάξεις πια ζωή και αγάπες να τελειώσεις, τότε ο πόνος θα γλυκός και εσύ θα δυναμώσεις. Δεν είναι η γλώσσα του άλλου που δεν καταλαβαίνει, ούτε που σε στραβοκοιτά στο χώρο του όταν μπαίνει. Μα ξενιτιά η μοναξιά και η απελπισία του θήτη και του θύματος σ' αρχαία τραγωδία. Κι ανέβηκαν οι Άγιοι στα πάτη τα βουνά τους, ξένοι μέσα στον τόπο τους κλάψαν μπροστά παιδιά τους. Για να τους κρύψουν τα βουνά βόγγιξαν τα καημένα, μα ένα μωρό τους πρόδωσε που φώναξε για μένα. Και ο κόσμος στα ραδιόφωνα και απ' τις τηλεοράσεις τα βλέπα μέσα σύρια ρεαλισμού και δράση. Φτωχογειτονιές τους γιατρεύουν με ρεμπέτικα τις άγιες πληγές τους.